Ja, ganz herzlichen Dank, Sevin, für die Vorstellung deines Buches, für die Ausführungen, auch die aktuellen Ausführungen zu dem, was jetzt in den letzten Tagen passiert ist, insbesondere durch die Entscheidung des senilen Präsidenten in den USA, die Freigabe der amerikanischen Waffen auch für Einsätze außerhalb, beziehungsweise ja, also weit in den russischen Raum hinein. Eine letzte Tat offensichtlich von ihm, um auch dem zu entsprechen, beziehungsweise dem Trump das mit auf den Weg zu geben, um keine Positionsänderung der USA jedenfalls zuzulassen. Er schafft also Fakten. Das nochmal herauszustellen war unheimlich wichtig. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt eine Polarisierung, die sich gerade heute oder gestern abgespielt hat. Also wir haben auch interessante Vorgänge in der Ostsee, die von Russland also schon frühzeitig angekündigt worden sind, dass man nicht hinnimmt, dass Infrastruktureinrichtungen Russlands und Deutschlands, also vor allem Russland, also des Eigentums Russlands, vernichtet werden und dass es auch andere Leitungen gibt in den Meeren, die auf den Meeresböden liegen. Also das ist eine Eskalationsstufe, die mit Sicherheit damit zu tun hat, dass Biden so entschieden hat, diese Waffen dort einzusetzen oder einsetzen zu lassen. Was heißt das alles politisch? Wir haben eine Debatte, die wahrscheinlich, und ich bin dankbar, dass du auch darauf hingewiesen hast, von Transatlantikern befördert wird, wie Sigmar Gabriel, den Scholz aus dem Weg zu räumen. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das schlecht finden würde, wenn man Scholz absetzen würde. Ich kenne ihn ja schon seit 75, 76, als er uns noch scharf kritisiert hat, dass wir nicht entschieden genug damals mit der SEW zusammengearbeitet haben oder auch so, wie er das gemacht hat mit der DKP. Aber das ist alles Vergangenheit. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich nochmal Sympathien für ihn empfinden könnte. Und ich denke, diese Bundestagswahlauseinandersetzung wird auch das BSW fordern. Das heißt also, das BSW wird wahrscheinlich in eine Rolle kommen. Und Sevin gehört ihr ja an, mit diesem Bündnis, in eine Rolle kommen, die womöglich die einzige Partei sein könnte und sein müsste, die Nein zum Krieg gegen Russland sagt. Das wird eine große Verantwortung sein. Eine große Chance und eine große Verantwortung. Insbesondere, wenn man dann so einem Kanzler Pistorius gegenüber sitzt. Ja, und in dem Zusammenhang habe ich mich gefreut zu hören, heute, dass Sevin jetzt für die Berliner Liste des Bündnisses Sarah Wagenknecht nominiert ist für Platz 2, sodass wir hier die Möglichkeit haben, in Berlin also mit unserer Stimme auch dafür zu sorgen, dass die, wie Sarah sagte, ihre Außenpolitikerin des BSW wieder in den Bundestag kommt. Also eine ganz besondere Auszeichnung hier für Berlin, und sie ist gewechselt von Nordrhein-Westfalen nach Berlin, und wir wünschen ihr dafür viel Glück und wir können ja auch ein bisschen dazu beitragen. Ja, jetzt Wortmeldungen, Fragen, Stellungnahmen. Ich habe hier von Rolf eine schon, wenn ich den richtig... Jobst hat sich gemeldet, Christian hat sich gemeldet und deinen Namen kenne ich nicht.
Erik.
Okay, haben wir es. Also wir fangen an mit Rolf, dann also Jobst.
Tausend Dank für die Ausführungen, die ich hundertprozentig unterstütze, aber noch einen draufsetze.
Ja? Bitte sehr.
Wenn das so weitergeht, dann ist die USA, ich bin selbst Wirtschaftsjournalist, bankrott. Ja? Das Bretton Woods-Abkommen zerbröselt. Und die USA haben jetzt schon 140% Schulden des Bruttosozialprodukts. Die Zürcher Kantonalbank prognostiziert, dass bis Ende 2030 200% des Bruttosozialprodukts, also doppelt, die USA an Schulden angehäuft haben. Deshalb produzieren Sie diese Schulden? Sie haben ja die Papierdruckmaschine und Sie produzieren diese Schulden, um die Militärausgaben zu steigern. Und das Böse ist, dass nicht nur die Europäische Union die Militärausgaben der USA finanziert, sondern auch China. Ja, die haben 3 Billionen Staatsschulden der USA. So, und wenn diese Strategie der USA weiter gefolgt wird, ist Deutschland bankrott. Das muss man ganz offen so sagen. Das muss das BSW auch immer wieder hervorgehen. 40% der Gewinne der deutschen Autoindustrie werden in China produziert. Wenn die wegfallen, ist die deutsche Autoindustrie die Stütze der deutschen Wirtschaft kaputt. Ja? Und China ist der wichtigste Handelspartner Deutschlands. Ich habe recherchiert, es trifft nicht nur auf Deutschland zu, sondern auf die meisten lateinamerikanischen Staaten und die meisten europäischen Staaten. Auch auf die Staaten im Pazifik. Ja, Taiwan produziert oder exportiert 40% seines Handels oder wickelt 40% des Handels mit China ab. Die sind bankrott, wenn da alles wegbricht.
Okay.
Nur noch mal.
Ja, danke.
Danke. Ich habe den Jobs drauf, dann Christian und dann Erik.
Ja, als medialer Beobachter brennt eine Frage unter den Nägeln, wie denn die Beurteilung und Entscheidung in die Köpfe der Parlamentarier, der Regierenden reinkommen. Ist das, denkt man sich so, ist das individuelle Überzeugung? Ist das geopolitisches Kalkül aus einer Identifikation mit NATO oder sonst was? Ist es parteipolitisches Kalkül? Inwieweit spielen dort Stichworte und Papiere aus den Thinktanks eine Rolle, aus den Beraterstäben der Bundeswehr, des BND oder sogar anderer Staaten? Gibt es da Absprachen? Also wie kommt Baerbock, Strack-Zimmermann, Panzertoni, wie kommen die zu diesen Äußerungen, die sie denn in die Welt geben? Das ist mir eine offene Frage, über die ja auch viel spekuliert und fantasiert wird, was da alles an transatlantischen Dingen dort angeblich eine Rolle spielt. Vielleicht ist es ja alles viel einfacher. Ich weiß es nicht.
Okay, interessante Frage. Der Christian und dann der Erik. Und dann gebe ich Sevin das Wort zur Beantwortung dieser verschiedenen Fragen.
Ja, ich wollte eigentlich was ganz anderes sagen, aber jetzt akut auf das Letzte bezogen. Also ein Aspekt ist sicherlich auch eine unendliche Gutgläubigkeit. Ist mein Eindruck bei vielen. Also natürlich gibt es Interessenten, die das in die Köpfe hineinbringen, aber ein Unwohlsein gegenüber diesen ja offen daliegenden Fakten haben bestimmt viele. Aber es wird nicht wirklich geglaubt. Unsere Freunde damals, die gefüttert haben mit der Blockade, die können nicht die Bösen sein. Das ist doch das, wo wir, die haben uns damals den Arsch gerettet, die Amerikaner, als wir neulich mal entgegengehalten worden. Sei doch nicht so misstrauisch gegen.
Also es war kein Politiker. Kann man erzählen, aber, der doch Einblicke hat in dieses Fehler, weil das ist eine einmalige Gelegenheit.
Ja, naja, aber eigentlich, was anderes sagen. Danke auch für diese vielen auch einzelnen Fakten. Vieles ist ja bekannt, aber doch in dieser Stringenz schon beeindruckt. Meine Cousine, mit der ich viel über solche Dinge immer debattiere, ist schlecht zu Fuß, wäre sonst gerne hier mitgekommen, aber hat immer gerne den Satz zitiert des ersten NATO-Generalsekretärs, der Sinn der NATO sei, to keep the Americans in, the Russians out and the Germans down. Und ich habe mit dem immer ein bisschen entgegengehalten, naja, bisher ist es zumindest den Westdeutschen ab Mittelschicht aufwärts ja bisher dieses Down ziemlich gut bekommen. Und das mag ja auch ein wesentlicher Grund sein, dass das alles auch immer so akzeptiert worden ist von Mehrheiten in der Bevölkerung. Und das ist meine Frage eigentlich, welche Chance kann denn bestehen, dass diese Mehrheiten sich ändern? Ich meine, es wird ja selten in Umfragen gefragt, sind sie für eine permanente Mitgliedschaft oder dagegen. Aber wenn denn mal gefragt wird, hat es da ja mal Mehrheiten für gegeben. Das hat natürlich auch im Zuge dieser Ukraine-Sache jetzt auch sicherlich erstmal einen Sympathie-Schub gegeben. Also, ja, was gibt es da für Möglichkeiten, dass wir eben nicht hier Christopher Klaus-mäßig schlafwandelnd oder auch gutgläubig
weiter
mitmachen oder auf einmal knallt es dann?
Ja, vielen Dank, der Erik, und ich gebe dann Seven das Wort danach.
Ja. Natürlich, und das ist auch ganz richtig, muss ich dir danken, der Vortrag war toll. Und es sind auch die Fakten, die für die politische Auseinandersetzung in den nächsten Wochen eine Rolle spielen, wie du sagtest, angesprochen worden. Als alter Linker möchte ich zwei Dinge ergänzen. Es ist eine der wesentlichen Vergesslichkeiten, dass die Kuba-Krise, wird immer gesagt, die Russen wollten Atombomben in Kuba stationieren.
Die
Wahrheit ist, dass die NATO zur Grenze zur heutigen Armenien Kurzstreckenraketen stationiert hat sogar. Und die Reaktion der Russen war sozusagen, wenn ihr, dann wir auch. Und das Abkommen Kennedy-Khrushchev war nämlich das, dass wir machen nichts in Kuba und ihr zieht die zurück. Das wird immer vergessen. Ich sage das nicht als Kritik, aber das ist für die Auseinandersetzung, wer hat angefangen, unglaublich wichtig. Eine zweite Sache, eine Kleinigkeit, die China, Taiwan und diese schrecklich und wir unterdrücken und die armen Taiwanesen und so weiter und so weiter. Man muss verstehen, dass Chiang Kai-shek, als er Taiwan überfallen hat, dort die ethnische Bevölkerung, die auf Taiwan gelebt hat, die, ich sage jetzt keine Chinesen sind, ist falsch, aber sehr weit entfernt sind von den Festlandchinesen, umgebracht hat. Über ein Drittel der Bevölkerung ist von Chiang Kai-shek umgebracht worden. Und wenn heute sozusagen behauptet wird, dass die Menschen dort in Taiwan was gegen die Festlandchinesen haben, ist das falsch. Das heißt also, auch dort muss man genauer hingucken, was wirklich die Ursache und die Wirkung ist. Was mir auch für den Wahlkampf wichtig ist, dass wir mal immer auf die deutsche Situation zu sprechen kommen. Nichts, dass wir also im Ausland drin sind, ist völlig klar. Und da sind für mich zwei Sachen wichtig. Es gab mal in den 80er Jahren dieses berühmte Helsinki-Abkommen, wo festgeschrieben worden, dass keine Grenzen in Europa verschoben und aufgehoben werden dürfen. Das erste Mal, dass es passiert ist, aber nicht passiert ist, war die deutsche Wiedervereinigung, wo ja ausdrücklich die Grenzen, die damals in Helsinki festgelegt worden sind, oder Neiße-Linie als Beispiel, erhalten geblieben sind. Diese alte deutsche, westdeutsche Traum, wir kriegen also die Ostgebiete zurück, ist ja damit endgültig erledigt. Damals zumindest ist erledigt worden. Und was auch ganz wichtig ist, in diesem 4+2-Vertrag steht ausdrücklich drin, dass die NATO auf dem Gebiet der ehemaligen DDR keine Stationierungsmöglichkeiten haben soll. Ich sage Rostock, Kommando Ost. Die erste Grenzverschiebung in Europa nach diesem Helsinki-Abkommen war im Kosovo. Und wenn über Völkerrecht und Kriegsverbrechen geredet wird, es gab zum Kosovo-Krieg keine UNO-Entscheidung in keiner Form, sondern es war eine NATO-Entscheidung, dass man dort Serbien bombardiert. Und zum Thema Kriegsverbrechen sage ich immer nur in Diskussionen, wer hat denn bitte jemals gesagt, dass ein Zug auf einer Brücke, den zu bombardieren, kein Kriegsverbrechen ist. Das ist wichtig, wenn man jetzt über die ganze Diskussion immer mehr Kriegsverbrechen rauf und runter, ich sage dazu immer, Krieg ist das Verbrechen. Das heißt nicht, es gibt keine Kriegsverbrechen, sondern wer Kriege macht, verbricht. Und deswegen ist es auch so wichtig, klar zu machen, zu erzählen, dass heute schon viele Menschen in Polen, sogar offizielle Regierungsvertreter, von der Ukraine fordern, dass sie endlich zugeben, was ukrainische Nationalisten und Faschisten nach dem Einmarsch der Deutschen in den Westgebieten getrieben haben. Und dann als allerletztes sozusagen, es wird immer gesagt, was kann man machen, was kann man machen. Und er meinte das mit dem Dollar. Übrigens so nebenbei bemerkt, das ist kein Papier, sondern das ist Baumwolle, aber das nur nebenbei. Jede Zahlung von euch, von allen Menschen auf dieser Welt mit Kreditkarten, mit US-amerikanischen Visa, American Express und Mastercard, unterstützt den Dollar. Der Dollar lebt davon, dass auf der ganzen Welt dafür Provisionen bezahlt werden, dass in Dollar abgerechnet wird, weil auch jede Kreditzahlung in Deutschland wird über die USA abgerechnet und es gibt irgendwelche Provisionszahlungen. Das heißt, ein kleiner Tipp, keine Kreditkarten benutzen. Danke.
So. Ich habe schon wieder weitere Wortmeldungen, aber jetzt hat erstmal Seven die Möglichkeit,
ja, auf alles zu antworten. Also ich gehe noch ein bisschen weiter. Ein Kapitel geht ja auch um Julian Assange, den Gründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks, der ja ein guter Freund von mir ist. Und es geht nicht mal um die Kreditzahlung, es geht auch um PayPal zum Beispiel, ja, und alles Mögliche. Also das ganze Finanzsystem, das globale Finanzsystem, was da kontrolliert wird, was ja auch ein, nicht nur die Stütze für die USA ist, sondern auch ein Überwachungsinstrument ist. Deshalb ist es ja ganz, ganz wichtig, an dem Bargeld festzuhalten. Deshalb wollen ja die anderen eben Bargeld abschaffen. Zum Thema Jugoslawien, da habe ich ja ein Kapitel, Kollateralschaden, Völkerrecht, NATO-Krieg gegen Jugoslawien. Wir hatten ja dieses Jahr im März 25. Jahrestag dieses ersten Krieges der NATO eigentlich, wo eben Grenzen neu gezogen worden sind, völkerrechtswidrig. Die UN-Resolution, es gibt ja eine laufende UN-Resolution und die ist immer noch gültig, dass Kosovo ein Teil der Republik, Serbiens ist, also als Nachfolgestaat der Bundesrepublik Jugoslawien. Und deshalb ist ja die Sezession völkerrechtswidrig gewesen. Die Anerkennung der Unabhängigkeit Kosovos ist auch völkerrechtswidrig. Aber das ist halt eben diese Diskussion, halt Aktion, Reaktion. Ne? Also wer kam zuerst mit der Aktion? Und es ist ganz klar, dass die NATO zuerst kam mit völkerrechtswidrigen Angriffskriegen, die bis heute auch ungesühnt sind. Keiner dieser völkerrechtswidrigen Angriffskriege, irgendjemand wurde dafür bestraft, für die ganzen Kriegsverbrechen. Es ist ja auch, als die NATO bombardiert hat, Belgrad, wurde ja auch die chinesische Botschaft bombardiert, was ganz klar als ein Kriegsverbrechen gilt übrigens. Ja? Und bis heute gibt es ja auch dafür keine Verantwortlichen, die da zur Rechenschaft gezogen worden sind. In diesem Zusammenhang kann ich das nur unterstützen. Beim Thema, wie kann man das überwinden oder sowas, hat ja einen enormen Hype bekommen oder Zuspruch, populär geworden, mag man vielleicht so glauben, weil wegen der Norderweiterung um Schweden und Finnland vielleicht, aber ganz so ist es eben nicht. Also die NATO von innen zerbröselt auch. Also da möchte ich eine Umfrage zitieren von 2023, Ende 2023 war das, das war damals im Auftrag der FAS, der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, wurde das gemacht damals. Und laut dieser Umfrage gibt es eine Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland, die die militärische Unterstützung eines anderen NATO-Mitgliedstaates, ja, was ja den Kern des NATO-Vertrages ausmacht. Der Kern des NATO-Vertrages ist die Bündnisverpflichtung quasi. Ja? Also ich gebe dir meine Souveränität, das ist ja ein Tauschhandel sozusagen, und dafür gibst du mir Sicherheit durch das Bündnis. Und eine Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland unterstützt das nicht. Unterstützt es nicht, für einen anderen NATO-Staat in den Krieg zu ziehen. Und ich meine, das ist ja der Kern sozusagen, das Herzstück der NATO wird von einer Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland abgelehnt. Warum? Weil das Image, dass das ein Verteidigungsbündnis sein soll, dieser Lack ist ab. Also das wird nicht mehr so gesehen, dass das als ein wirkliches Verteidigungsbündnis wahrgenommen wird. Dazu haben natürlich immer beigetragen eben diese Angriffskriege, die völlig ja, ohne Ahndung geblieben sind, oder die 20 Jahre Afghanistan-Krieg mit zahlreichen Kriegsverbrechen, oder jetzt wird die NATO natürlich, sagt sie immer, oder die NATO-Apologeten sagen, das war ja nicht die NATO, nämlich der Angriffskrieg auf Irak, aber natürlich muss man die Taten von mehreren NATO-Staaten dem ganzen Bündnis zurechnen, so wie man das Bündnis den NATO-Mitgliedern ist, ja, die sagen doch, einer für alle, alle für einen. Natürlich wird das dann zugerechnet, wenn die Kriegsverbrechen begehen. Und es war die NATO-Führungsmacht USA mit einer Koalition der Willigen, wo viele NATO-Staaten ja dabei waren auf diesen Angriff auf den Irak. Und es gab auch dort zahlreiche Kriegsverbrechen und diese Völkerrechtsverletzungen und wurde auch nicht geahndet. Also dieser Lack ist ab. Man wird, die Bevölkerung sieht es nicht als ein Verteidigungsbündnis, sondern teilweise eben auch als Angriffsbündnis, was es ja auch ist, ein offensives Angriffsbündnis. Und die ganze Ideologie, der ideologische Überbau mit dieser Wertebündnis und wir sind ja nur Demokratien und so, das nimmt denen auch keiner mehr ab, ganz einfach. Also vielleicht hat uns der türkische Präsident Erdogan in den letzten Jahren besonders geholfen, ja, der ja sehr unpopulär ist. Spielt eine gute Rolle, muss man sagen, in Sachen Ukraine-Krieg mit seinen Initiativen dort. Also Stichwort auch der Weizendeal sozusagen. Der Weizendeal ist ja mit großer Unterstützung der Türkei überhaupt zustande gekommen. Aber auch die Friedensverhandlungen im Frühjahr 2022 zur Beendigung des Ukraine-Krieges mit dem Istanbul-Memorandum, auch unter der Begleitung der Türkei und jetzt auch jetzt nochmal am Rande des G20-Gipfels hat ja der türkische Präsident auch wieder eine Initiative ergriffen und gesagt, wir wollen einen Friedensplan aufstellen. Aber weil er so unpopulär war, wegen innenpolitischen Gründen und der völkerrechtswidrigen Angriffe auf Syrien und Norden Iraks, hat es mitgeholfen, sozusagen auch die NATO sozusagen, das Selbstbild der NATO sozusagen zu zerschlagen oder zumindest Risse hat es bekommen, eben, dass es ein Wertebündnis wäre, was sich für Menschenrechte einsetzen würde. Aber auch die Fakten, wie, darauf gehe ich auch ein, also bis heute hat die Führungsnation der NATO, USA, unterhält ein Foltergefängnis Guantanamo. Bis heute. Stört das irgendjemanden? Niemanden stört es. Keiner stört sich daran. Und auch die Verfolgung von Journalisten, die Kriegsverbrechen aufgedeckt haben, wie Julian Assange, der jetzt in Freiheit ist, aber nur, weil er eingestanden hat, dass er irgendwelche Informationen illegal sozusagen sich beschafft hätte, hat es ja trotzdem die Tatsache nicht weggemacht, dass er 12 Jahre lang verfolgt worden ist, nur weil er Kriegsverbrechen veröffentlicht hat. Also diese Lack ist ab, sie haben Riesenrisse. Und es ist meiner Meinung nach ermutigend, wenn eine Mehrheit in der Bevölkerung in Deutschland sagt, wir sind nicht bereit, für einen anderen NATO-Bündnisstaat in den Krieg zu ziehen und zu sterben. Diese Bündnisverpflichtung wird nicht von uns unterstützt. Wie kommen diese Entscheidungen zustande bei den Kolleginnen und Kollegen? Ja, das ist eine wichtige, interessante Frage. Ich will mal ein Beispiel geben. In den letzten, besonders in den letzten Jahren, wo wenn ich unterwegs war, im globalen Süden, aber auch in den USA, haben mich viele gefragt, wie können die in Deutschland so bescheuerte Politik machen? Also wie kann man sich nur so eine selbstschädigende Politik machen? Also es hat sich auch rumgesprochen, dass wir die dümmste Regierung haben. Und wie kann man solche Entscheidungen treffen in einer Regierung, in der Politik oder auch in der Wirtschaft? Das war auch interessant. Also warum wehrt sich die Wirtschaft nicht gegen selbstschädigende Entscheidungen? Warum wehrt sie sich nicht? Ja, es sind mehrere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Das erste ist, wir haben eine unglaubliche, also in der Wirtschaft, bleiben wir erstmal in der Wirtschaft, wir sprechen von deutscher Wirtschaft, aber man muss sich die Strukturen anschauen in der deutschen Wirtschaftslandschaft. Die 40 DAX-Unternehmen in Deutschland, also aktiennotierten Unternehmen, die größten Shareholder, Aktienbesitzer, ist die global größte Vermögensverwaltungsfirma BlackRock. Sie sind die größten Aktienbesitzer bei den 40 deutschen DAX-Unternehmen. Also wir sprechen von deutscher Wirtschaft, aber die größten Aktienbesitzer, die dann natürlich auch Entscheidungsmacht haben, ist der US-amerikanische Vermögensverwalter BlackRock. Und nicht nur also direkt, also ich sage nur die direkte Aktienbesitz sozusagen Anteile, sondern sie haben auch indirekt über Tochterfirmen, über outgesourcete Firmen haben sie dann auch nochmal Aktienbesitzer. Es ist ganz undurchsichtig. Durchsichtig ist jedenfalls der direkte Aktienbesitzanteil und da sind sie die größten Aktienbesitzer jetzt schon. Manchmal 8%, manchmal mehr. Und dann bei den jeweiligen Unternehmen wechselt und dann kommen halt eben diese ganzen Tochterfirmen dazu. Das heißt, wir haben eine unglaubliche Konzentration von Macht dieses großen Vermögensverwalters aus den USA in der deutschen Wirtschaft. Das zweite ist, vor Jahren schon gab es ja eine gute Sendung, damals waren das wirklich die guten Zeiten von der Anstalt, heute kann man sich das nicht mehr antun mit dieser Sendung, aber vor Jahren, 2014, 2015, gab es eine gute Sendung bei der Anstalt, wo aufgezeigt wurde, die Verflechtung bei der deutschen Medienlandschaft mit transatlantischen Verbindungen, Netzwerken. Also kann ich empfehlen, dir das nochmal anzuschauen. Und das ist ja jetzt noch gewachsen, also es ist ja nicht weniger geworden. Fast jeder Ressortchef in den deutschen Medien für Ausland zum Beispiel, ja, ist in einem dieser transatlantischen Thinktanks. Ob es jetzt die Atlantikbrücke ist, wo Sigmar Gabriel sein Brot verdient, ja, oder zum Beispiel German Marshall Fund, DGAP, Council for Foreign Relations, Atlantic Council, es gibt Dutzende davon, ja. Und die sind mit Medien sehr eng verflochten, ja, Herausgeber, Besitzer, Eigentümer, Chefredakteure, Moderatoren wie Kleber oder Slomka oder sonst was, die sitzen da alle und in diesen Thinktanks. Und die Thinktanks sind ja nicht selbstlos, machen ja nicht umsonst diese ganzen Veranstaltungen und das Geld ausgeben, sondern erwarten ja letztendlich auch etwas. Und dann gibt es noch in der Politik. In der Politik ist das auch so, die Politik ist auch eng verflochten mit diesen Thinktanks. Und ich sehe das bei vielen Kollegen, die ja dann auch sitzen in diesen ganzen Stiftungen und Netzwerken und kriegen von überall immer Informationen. Und da möchte ich euch auch eine Anekdote erzählen. Im Frühjahr, ich glaube es war Mai oder Juni 2022, am ersten Jahr des Ukraine-Krieges, Februar angefangen, Ende Februar und ich glaube, ich war so Mai, Juni da, in den USA war ich, war eingeladen zum strategischen Dialog, amerikanisch-deutschen strategischen Dialog über China. Es gibt seit Jahren diesen strategischen Dialog, wo ganz, also exklusiv eingeladen wird von der deutschen Botschaft aus Washington und vom National Security Council war das, glaube ich, in den USA oder im Think Tank, der angebunden ist an den Staat. Und da werden dann US-Amerikaner und Deutsche eingeladen. Deutsche sind da ungefähr so höchstens ein Drittel, würde ich sagen. Eigentlich eher ein Viertel Deutsche sind wir da. Und der Rest sind Amerikaner. Da sind dann vom Verteidigungsministerium, Außenministerium, vom Sicherheitsrat sind da Leute, manchmal auch Handelsministerium, Wirtschaftsministerium, sehr hochrangige Vertreter der USA. Wirklich sehr, sehr hochrangig, also bis zu Staatssekretären und so. Und dann werden von deutscher Seite ganz wenige Leute eingeladen, einige Abgeordnete des Bundestages. Warum die mich eingeladen haben, weiß ich nicht, wahrscheinlich als Feigenblatt oder so. Oder weil die Einzige, die da auch mal diskutiert. Und dann gibt es noch Vertreter von so auch Netzwerken, Stiftungen, die da eingeladen werden. Aber ganz wenig, wie gesagt, ein Viertel, maximal ein Drittel sind Deutsche. Und ich fand das unglaublich interessant, als ich dann da war im 2022 im Frühjahr. Die Vertreter der amerikanischen Seite vom National Security Council, Pentagon, State Department, die haben alle die deutschen Medien gelobt. Ja, also die saßen da und haben, es ging um die Zeitenwende-Rede von Bundeskanzler Scholz. Und Bundeskanzler Scholz ist ja dann endlich umgefallen und hat ja das Ja gegeben. Also es gab ja mal einen Grundsatz in der Bundesrepublik Deutschland, dass deutsche Waffen nicht in Kriegs- und Krisengebiete geschickt werden. Das ist ja dann einfach mal aufgehoben worden. Und er hat ja dann gesagt, ja, wir schicken auch Waffen, Waffensysteme, auch Hochtechnologiewaffen an die Ukraine. Erinnert euch, da war ja eine richtig fette Debatte hier, auch in den Medien, Druck aufgebaut auf die Regierung. Und die amerikanischen Gesprächspartner dort haben dann auf einmal die deutschen Medien gelobt. Ja, die Journalistinnen und Journalisten in Deutschland, dank ihnen hätte es ja diese Zeitenwende gegeben von Bundeskanzler Scholz und auch die Änderung dieser Politik, nämlich Waffen zu liefern an die Ukraine. Ohne die deutschen Medien wäre das nahezu unmöglich gewesen. Es fand ich ein zweifelhaftes Lob für die deutschen Medien von der US-Seite. Aber so funktioniert das so ein bisschen, also so diese Mechanismen. Und bei den Politikern, wie gesagt, bei den Kolleginnen und Kollegen, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich bin da auch manchmal entsetzt, wie die größten Kriegsdienstverweigerer der Vergangenheit zu den größten Kriegstreibern geworden sind, wie eben Leute wie Hofreiter zum Beispiel oder auch andere. Ich glaube, Michael Roth ist, weiß nicht, Klingbeil. Hat er nicht auch Klingbeil? Ja, aber der war schon immer sehr nah an der Rüstungsindustrie, muss man wissen, in Niedersachsen. Sehr, sehr nah an der deutschen Rüstungsindustrie. Da gab es auch früher viele Artikel dazu. Und es gibt aber, was ich halt beobachte, ist, manchmal ist Politik auch ganz banal. Also da brauchst du keinen Einflussagenten, Einflüsterer oder irgendwelche Briefings oder sonst was. Du schwimmst einfach mit dem Strom. Ja, das ist die Hegemonie, das ist die Mehrheit, die Medien wollen das und dann macht man das einfach mit. Also da braucht man nicht großartig. Und dann natürlich der Druck, Fraktionsdisziplin und so, das kommt auch noch da zustande. Also wir hatten ja jetzt vor, ich glaube 2 Wochen war das doch, diese Resolution zur vermeintlichen Bekämpfung von Antisemitismus, ja, von der Ampelparteien und der CDU-CSU-Fraktion, die das gemeinsam eingebracht haben. Da wurde fast ein Jahr lang verhandelt, hinter verschlossenen Türen, in einer Dreiergruppe oder Vierergruppe, ja, also 4-Personen-Gruppe oder so. Und niemand hat davon Wind bekommen. Die Kolleginnen und Kollegen der Ampelfraktion, die haben mir gesagt, die wussten davon gar nichts. Also die hatten keine Ahnung, was da verhandelt wird, wie die Textlage ist und so weiter, die Papierlage ist. Und dann wurde an einem Freitag der Beschluss bekannt gegeben, dass man sich einig geworden ist. Und in der nächsten Woche, am Mittwoch, glaube ich, war das schon auf der Tagesordnung des Bundestages und wurde abgestimmt. Und also ich glaube nicht, dass die über Nacht alle überzeugt worden sind von dem Text, sondern da ist die Marschrichtung ganz klar gewesen, dass sie das, dass sie dem einfach zustimmen sollen. Und wer war es, glaube ich, ich glaube, es war es Fromm, glaube ich, der gesagt hat, auf 1000 Kriege kommen keine 10 Revolutionen, so schwer ist der aufrechte Gang. Und ich vermisse sehr oft den aufrechten Gang bei Kollegen.
So, ja, vielen Dank für die Antworten. Jetzt habe ich hier eine Wortmeldung und danach der Bernd. Und Walter ist dann dran. Und ich bitte, wer jetzt noch sich melden möchte, der soll das jetzt tun. Ja, dort noch eine Frage oder eine Meldung. Und der Jörg auch. Dann würde ich jetzt die Redeliste schließen. Ja, ich habe hier noch die Wortmeldung noch mitgenommen. Okay, und würde dann anschließend Seven die Möglichkeit geben, auf alles nochmal zu antworten, dann sind wir wahrscheinlich so um 21 Uhr auch wieder wie immer. am Ende unserer Veranstaltung. Der Bernd, Entschuldigung, Sie waren jetzt erstmal hier vorne dran. Ja,
bitte. Ja, ich wollte nur kurz bemerken, in diesen Räumen, die Antwort auf die Frage, wie kommen die Gedanken in die Köpfe, ne? Die herrschende Meinung ist immer die Meinung der Herrschenden. Und wer herrscht, ist das
Klasse.
Kapital. So einfach ist das. Da braucht man gar nicht weiter nachzudenken. Nur die Richtung ist völlig klar. Und die ist ja auch bestätigt worden gerade in der Antwort. Und das ist eine materialistische Sichtweise. Die ist uns ja nicht so fremd.
Okay.
Und dann zum Beispiel setze ich gegen diese Bemerkung von Todd, die Sie eben angeführt haben über den Nihilismus, eine idealistische Kategorie, mit der ich überhaupt nichts anfangen kann. Ich weiß gar nicht, warum Sie das erwähnt haben. Das verstehe ich nicht.
Gut. Der Bernd Kalweit, dann Walter dran. Walter dran. Bernd.
Ja. Ich habe drei kurze Anmerkungen. Das erste ist, bei dem aktuellen Medienzirkus, den wir erleben, die Kandidatur des nächsten Kanzlers, Scholz versus Pistorius, da habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass man das letzte Risiko abräumen will. Scholz ist ja immerhin noch in der Taurus-Raketenfrage, standhaft geblieben und möchte die aus bekannten Gründen nicht liefern. Pistorius ist dort im Strom, macht sich dort gemein mit Merz, mit FDP, Grünen und allen anderen politischen Größen, von BSW und AfD jetzt mal abgesehen. Das ist mein Eindruck, dass man Scholz an der Stelle auch noch kaltstellen will, abräumen will, dass da an der Flanke überhaupt kein Risiko ist mehr, dass wir voll die Rolle der USA übernehmen können in Europa in der Frage des Ukraine-Konflikts. Der zweite, das ist eine Frage an Sevin, wie entstehen Meinungsbildungen? Das hat mich, sagen wir mal, die ganzen Jahre bewegt, nach der Wende 1989. Man musste verzeichnen, also ich habe eine osteuropäische ostdeutsche Sozialisierung, dass die Amerikaner das sehr geschickt verstanden haben, durch eine ganz spezielle Politik des Dialogs und der Partnerschaften zwischen einzelnen Staaten und zwischen einzelnen Vertretern faktisch das europäische Konstrukt auf eine Linie zu kriegen, indem man die osteuropäischen Staaten mit ihren revanchistischen, teilweise revanchistischen Befindlichkeiten und Gefühlen auf eine antirussische Grundposition festgelegt hat. Und deswegen ist das für meine Bürger auch politisch schwierig, weil das ist ja nicht nur, sagen wir mal, dass die Amerikaner Interessen geltend machen und von der Seite ökonomisch, militärisch und so weiter Druck machen, sondern die Osteuropäer im geschlossenen Verband, vom Baltikum so will ich gar nicht reden, über Polen, Rumänien etc. pp., tragen ja doch alle sehr stark die antirussische aggressive Linie. Und vorher hätte ich mir noch mal gewünscht, Deutschland und Frankreich, die ja auch teilweise politisch liberale Traditionen hatten und auch mit demokratischen Komponenten, mit einer demokratischen Dimension, die sind wirklich übertrumpft worden, überrollt worden. Also das ist auch Teil der Ideologie für meine Begriffe, die hier entstanden ist. Und der letzte, dritte Punkt ist, ich finde es von der BSW ein bisschen unmöglich, also was Sarah auch in den öffentlichen Proklamationen vertritt, dass man sich dazu verschwiegen hat, egal wie man den Ukraine-Konflikt bewertet, Putin als Kriegsverbrecher öffentlich zu bezeichnen. Weil ich kriege das ein bisschen mit in der Friedensbewegung Protestszene in Berlin, weil ich, sagen wir mal, noch basisnah ein bisschen mitturne da und die Stimmen auffange aus verschiedenen Milieus. Das wird, sagen wir mal, durchaus sehr kritisch gesehen. Das heißt nicht, dass man, sagen wir mal, die russische Position dort voll billigt oder toleriert, den Verlauf der Dinge. Die Hintergründe und Vorbedingungen kennen wir in den Kreisen ja alle zu Genüge. Aber ich finde das taktisch ein bisschen so unklug, das so rauszustellen, weil das, sagen wir mal, viele Leute doch an der Stelle befremdet. Die Amerikaner sind noch nie als Kriegsverbrecher in einem öffentlichen Diskurs, außer jetzt in politischen Auseinandersetzungen vielleicht, so rausgestellt worden. Die Präsidenten oder so, die dort die Kriege vom Zaun gebracht wurden. Danke.
Okay, danke schön. Der Walter.
Ja, mich würde mal interessieren bezüglich Ukraine, wie denn Ihr Vorschlag wäre, wie eine Nachkriegsordnung aussehen könnte, die die Sicherheits- und Unabhängigkeitsinteressen der Ukraine berücksichtigen sollte. Auch vor dem Hintergrund, dass in den 90er Jahren ja auch Russland eine Vereinbarung mit unterzeichnet hat, die die Grenzen der Ukraine anerkennt, im Zuge dessen die Ukraine auf die sowjetischen Atomwaffen, die auf ihrem Territorium stationiert war, verzichtet hatte. Also ich weiß nicht, ob man das alles auf einen von außen indoktrinierten Russenhass zurückführen kann, aber ich nehme den großen Bevölkerungsteil der Ukraine ab, dass sie ein echtes Sicherheitsbedürfnis haben und sich durch Russland schlichtweg bedroht fühlen. Mhm. Und da kann man die NATO noch sehr verteufeln. Mich würde interessieren, wie man diesem Sicherheitsbedürfnis Rechnung tragen kann in einer vernünftigen Nachkriegsordnung. Mhm.
Ja, eine Frage dort oder eine Anmerkung und dann hier vorne. Nein, Entschuldigung. Sie, Frau dort hinten mit der Brille, ist erst dran. Und dann der Jörg und dann Sie. Ja, bitteschön.
Also meine Frage ist, wie groß ist die Gefahr oder die Wahrscheinlichkeit, dass Sie tatsächlich einen Krieg planen, also dass es jetzt nicht darum geht, der Bevölkerung nur Angst zu machen, damit sie bereit sind, aber hunderte Milliarden auszugeben, sondern dass Sie tatsächlich einen Krieg planen. Also das eine ist ja zum Beispiel dieses Krankenhaus, das da in Ramstein gebaut wird, mit diesen 4.000 Betten für aber hunderte Millionen, die die Amerikaner dafür bezahlen. Und ich frage mich,
Deutschland zahlt
155 Millionen, aber den Rest zahlen die Amerikaner selbst. Das sind, ich weiß nicht, ob es schon Milliarden sind oder einige hundert Millionen. Und es dürfen auch nur, bis jetzt Stand war, amerikanische Militärangehörige und deren Angehörigen, die dürfen nur in dieses Krankenhaus, also ist es nicht für Deutsche. Und ich frage mich, wenn ich nicht damit rechne, dass das eventuell immer gebraucht wird, warum die dann diese Ausgaben machen, weil ansonsten überlassen sie es ja auch immer uns, für alles zu bezahlen. Dann habe ich mich gefragt, also gehört habe ich, weiß nicht, ob es stimmt, dass auch Bunker gebaut werden oder gebaut wurden, zum Beispiel. Das wäre auch eine Frage, stimmt das unter dem Bundeskanzleramt, unter dem BER, dass da große Bunker gebaut wurden? Oder letztens sagte jemand Philharmonie, also das sind die ganzen Sachen, die so unglaublich teuer auf einmal wurden, wegen Brandschutz oder ich weiß nicht was. Also diese Sachen, dann, und ich weiß auch nicht, das sind Sachen halt, ne, wo ich nicht weiß, ob es stimmt oder nicht, will ich direkt sagen. Es sind ja im Moment unglaublich viele Baustellen überall, wenn man sich das anguckt. Und gibt es da auch einige, die dazu dienen, die Straßen panzertauglich einfach oder für richtig schwere Fahrzeuge tauglich zu machen? Und was mir halt sagen, ja, ich meine, das ist zum Beispiel Standberichte drüber im Fokus und so, wenn man da mal einige Jahre zurückguckt, dass unsere Straßen und Schienen panzertauglich gemacht werden müssen. Ja. Also, ne, das ist also nicht irgendwie was ich aus, keine Ahnung, sonstigen Medien. Und was mir halt auch große Sorge macht, ist die Hetze gegen Putin und Russland. Die nimmt ein Ausmaß an, das ist nicht mehr normal. Und da habe ich auch Angst, dass das einer gewissen Vorbereitung, mentalen Vorbereitung dient. Und es hat Herr Goebbels schon gesagt, man muss einem Volk nur sagen, es wird angegriffen. Dann sind die schon bereit, in den Krieg zu ziehen. Also das hat Pistorius ja schon angekündigt. Letztes Jahr meinte er ja, die Russen werden uns in 3 bis 5 Jahren angreifen. Und ja, also das waren jetzt so meine Fragen. Einmal, ob das dran ist mit den Bunkern und wie können Sie einschätzen, wie real das ist, dass sie tatsächlich einen Krieg planen.
Okay.
Also nicht nur in Kauf nehmen, sondern wirklich.
Wir müssen uns jetzt ein bisschen kürzen, damit noch alle rankommen. Ich habe noch zwei Wortmeldungen und hoffentlich sehr kurze Statements vom Jörg. Und hier war noch eine und dann geben wir Simon das Wort zur Beantwortung.
Ja, mich bezieht es jetzt einmal noch auf die Linkspartei, die Frage. Eigentlich verstehe ich nicht, was von diesen Leuten, wie zum Beispiel Bruder Ramelow vorhin steht, der da auch wie viel Waffenlieferungen an die Ukraine eintritt und überhaupt gar nicht in der Lage, offenbar die ganzen geostrategischen Hintergründe zu erkennen und gleichzeitig dann auch noch praktisch gar nicht merkt, dass dann die Büchse der Pandora geöffnet wird für Waffenlieferungen in Krisengebiete. Das war ja vorher, gab es das ja auch schon, aber da wurde noch ein bisschen unter der Hand gehalten. Aber mit dem ist jetzt natürlich das alles offen, dass wir überall Waffen hinliefern, sei es Saudi-Arabien oder sonst wo. Man braucht das ja nicht mehr geheim zu machen, weil wir ja sowieso, wir liefern jetzt sowieso überall Waffen. Das wäre
eigentlich. Das hat ja auch die Rekorde.
Und dann würde ich noch mal eine andere Frage stellen, und zwar, wie müsste aus linker Sicht eigentlich die Stellung dazu aussehen, welchen Kompromiss beim Frieden erreicht werden muss bei der Ukraine? Wir können ja, wir sagen ja natürlich, das ist die NATO-Erweiterung, und die Ukraine soll natürlich nicht in die NATO, das ist schon klar. Aber die andere Sache sind natürlich doch die territorialen Verschiebungen, die es da gibt. Und da müssen wir auch praktisch einen Standpunkt haben dazu. Kann man jetzt sagen, naja, Russland behält diese Teile, die sie erobert haben, weil der auch völkerrechtswidrig ist. Oder da muss man sich auch irgendwie kritisch beziehen. Weil das sind jetzt viele verschiedene Sachen, dass man sagt, dass die Ukraine nicht in die NATO ist, ja, und dass Russland auf keinen Fall will, das ist ja wirklich verständlich. Also, aber die anderen Sachen sind natürlich auch ein Problemkreis. Und der dritte Problem, da will ich jetzt nochmal ganz kurz an.
Ja, wirklich kurz, ja.
Ja, ganz kurz. Der dritte Problem, wie stellt ihr euch denn vor, bis zur Bundestagswahl mit dieser dünnen Personaldecke, ihr habt ja nur ganz wenig Mitglieder, die Bundestagswahlkampf zu gestalten.
Ja, das war eine Frage, die wir auch schon dem Alexander King gestellt haben. Gut, aber glaube ich, wir behandeln heute andere Themen. Insofern können wir das heute wahrscheinlich gar nicht so behandeln. Eine Frage noch, aber bitte sehr kurz.
So dünn.
Die russische Föderation hat bereits deutlich gemacht oder angekündigt, dass sie den 2+4-Vertrag im Zweifel kündigen will. Das hat ja auch die PIPA schon erreicht.
Bitte lauter, werden auch hinten noch hören.
Was ist Ihnen bekannt aus Ihren Netzwerken und aus den Informationen, die Sie bekommen, inwieweit ein solcher Schritt Russlands ernsthaft diskutiert wird in der NATO, in der Bundesregierung oder in anderen Parteien und vor allem, ob man da irgendetwas schon macht oder in Verbindung steht, in Verhandlungen steht. Und vor allem, können Sie sich vorstellen, wie das aussehen soll? Also ich meine, das würde ja bedeuten, dass Russland dann quasi wieder zurückkommen will, oder wie soll das gehen?
Die DDR vor allen Dingen.
Wie war das mit dem mit Mephisto? Ja, ja, Seven hat das Wort jetzt zu beantworten.
Ja, also inwieweit der 2+4-Vertrag da diskutiert wird, dass Russland da aussteigt oder der Westen aussteigt, das wird so nicht diskutiert. Zu Beginn des Ukraine-Krieges gab es die Diskussionen halt ad acta legen des NATO-Russland-Rates, dass es ja Verstöße gibt von Russland und dass man dann sich auch nicht daran halten müsse, ja. Was natürlich nochmal so eine Spirale dann natürlich in Gang bringt. Und ich hatte noch bei der Debatte um die US-Raketenstationierung, die dann angefangen hat mit dem Washingtoner Gipfel, weil es dann immer sofort hieß, ja, aber doch nur im Westen, also auf dem Territorium der ehemaligen DDR ist das ja gar nicht, ist das nicht geplant wegen dem 2+4-Vertrag. Da habe ich auch gesagt, ja, ist auch nicht in Stein gemeißelt. Also es hält sich ja keiner mehr an Recht und Gesetz und Verträge. Es ist ja alles zum Steinbruch geworden. Und insofern kann man, also ich würde mich da nicht drauf verlassen. Das ist das Problem. Und diese ganze Eskalation jetzt im Ukraine-Krieg kommt ja auch nicht von ungefähr. Also jetzt diese Biden-Administration mit dieser Entscheidung, das wird ja jetzt propagandistisch verbrämt als eine Reaktion der Aktion Russlands, nordkoreanische Soldaten in den Reihen der russischen Streitkräfte zu nutzen. Beziehungsweise, dass man das im Ukraine-Krieg im Einsatz hätte. Dazu muss man Folgendes wissen. Egal, wie man jetzt inhaltlich dazu steht, und ich verurteile natürlich, wenn immer mehr neue Akteure in einen Krieg reingehen, weil das dann natürlich ein größeres Ausweitungspotenzial hat. Aber völkerrechtlich ist es alles sauber, was da im Moment läuft. Also die nordkoreanischen Soldaten sind auf russischem Territorium in russischen Uniformen unterwegs. Völkerrechtmäßig ist das sauber. Das habe ich letzte Woche noch im Auswärtigen Ausschuss gefragt und der Staatsminister des Auswärtigen Amtes hat das auch bestätigt. Also ich meine, die sind nur auf russischem Territorium. Solange die auf russischem Territorium in russischen Uniformen tätig sind, ist das nicht völkerrechtswidrig. Kann man nichts sagen. So wie man ja auch diese internationale Legion, es gibt ja auch noch auf der ukrainischen Seite internationale Legion, gibt es. Da sind auch Deutsche mit dabei zum Beispiel, die in den ukrainischen Uniformen dort an der Seite der ukrainischen Streitkräfte kämpfen. Auch als Legion oder die Bataillone. Es gibt rechtsextreme Bataillone wie die Azov oder islamistische Bataillone gibt es auch, so wie der IS auf Seiten der Ukraine in ukrainischen Uniformen. Vom Völkerrecht ist das alles gedeckt. Es wäre vielleicht etwas anderes, wenn die Nordkoreaner, also nicht vielleicht, sondern auf jeden Fall natürlich in eigener Uniform oder eben auf ukrainischem Territorium. Aber auch dann wäre es völkerrechtlich, wenn sie eingegliedert sind in die russischen Streitkräfte, wird das für ein Völkerrecht gedeckt. Mein Problem ist eher, dass man immer wieder einen Draufsattel, statt auch mal die Perzeption zu haben, so, was macht das denn beim Gegenüber? Was würde da vielleicht für eine Aktion hervorrufen, wenn ich diese Aktion mache? Und das wird halt nicht mehr gemacht. Es ist völlig egal, was das Gegenüber machen wird. Ich mache einfach weiter hier. Und ich stiege die Waffen. Es sind britische Soldaten in der Ukraine im Einsatz. Es sind französische Soldaten in der Ukraine im Einsatz. Sie haben das alle bestätigt. Die deutschen Soldaten haben das ja in Singapur in aller Offenheit bei dem Abgeordnetengespräch auch gesagt, dass die Briten und die Franzosen dort vor Ort aktiv sind und dort auch helfen bei der Programmierung und strategisch da beraten. Und da muss man sich eben fragen, wenn man so eine Internationalisierung tatsächlich eines Konfliktes auch mit betreibt, muss man sich doch die Frage stellen, was kann das international vielleicht hervorrufen? Also muss man jetzt in der Zukunft bei Kriegen und Konfliktherden überall auf der Welt davon ausgehen, dass wenn es geopolitisch in den Kram passt, geostrategisch in den Kram passt, China, Russland, USA, Iran oder irgendwelche anderen Akteure auch dann in diese Konflikte Waffen schicken werden, Hochtechnologiewaffen teilweise, oder eben auch Soldaten schicken werden oder Reservisten schicken werden oder ehemalige Soldaten schicken werden. Und das wird halt nicht bedacht, glaube ich, bei diesem Krieg. Und deshalb geht es darum, diesen Krieg so schnell wie möglich zu einem Ende zu bringen. Darum geht es doch. Also diese die Frage des Territoriums oder der Nachkriegsordnung der Ukraine, die war ja quasi schon beantwortet. Also auch da, wenn man die Vorgeschichte erwähnt, sollte man nicht Teile weglassen, finde ich. Also eine große Voraussetzung für die Einigung mit Russland war, dass die Ukraine einen Neutralitätsstatus akzeptiert hatte. Es ging immer um die Neutralität der Ukraine, auch beim Budapester Memorandum, was sie eben aufgegeben hat durch die NATO-Integration, die de facto NATO-Integration. Und darum ging es. Also ich finde, das, was man an Nachkriegsordnung diskutieren kann, ist dann das Istanbuler Memorandum. Entlang dessen kann man diskutieren. Wie sah das aus? Neutralität, keine NATO-Mitgliedschaft, aber gerne EU-Mitgliedschaft. Das wird ja auch immer vergessen. Es wird ja so getan, Russland würde die Freiheit und die Demokratie und den Westen bekämpfen. Russland ginge es gegen die EU und die europäischen Werte. Wenn es das wäre, warum wollte Russland ein Memorandum unterzeichnen mit der Ukraine, das war unterschriftsreif, wo die EU-Mitgliedschaft der Ukraine da drin stand? Damit hatte Russland offensichtlich keine Probleme, dass die Ukraine in die EU aufgenommen wird. Obwohl ich zum Beispiel da sogar ein Konfliktpotenzial sehe, wegen der Beistandsklausel, die es in den EU-Verträgen gibt. Also man hat ja auch eine militärische Beistandsklausel in der EU. Aber offensichtlich war das Russland völlig egal. Oder sie haben gesagt, wir nehmen das hin. Es ist für uns nicht so problematisch wie die NATO-Mitgliedschaft oder de facto NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Also ich glaube, die Lösung des Konfliktes, des Krieges in der Ukraine liegt einfach in seiner Ursache. Und das ist Stichwort NATO-Mitgliedschaft und Neutralität. Und das hat man ja offensichtlich zwischen Russland und der Ukraine, hat man ja offensichtlich Lösungen gefunden. Nur wurden sie sabotiert. Sie wurden torpediert vom Westen. Und das ist ja ganz nachgewiesen vom Premier Boris Johnson aus Großbritannien und teilweise eben auch die US-Administration, die gesagt haben, man wolle nicht unterzeichnen. Der Verteidigungsminister Austin kam ja und hat gesagt, nein, wir werden Russland in die Knie zwingen. Wir müssen sie schwächen, sodass sie nie wieder so einen Konflikt anfangen können. Also man hat quasi die Ukrainer geopfert und ich finde das wirklich schlimm, weil wir haben 1 Million Tote ungefähr, laut Washington Post, über die hinaus Verletzte, über die Millionen hinaus sogar noch Verletzte wahrscheinlich. Und so viel Zerstörung, ja, Zerstörung auch des Landes und Verschmutzung dafür, dass man gesagt hat, man möchte Russland ruinieren, wie die Außenministerin gesagt hat, oder schwächen, wie der Verteidigungsminister der USA das gesagt hat. Und ich finde das wirklich menschenverachtend, weil diejenigen, die diese Politik unterstützen, die haben keine Achtung vor dem Menschenleben. Keine Achtung. Weil mir ist es nicht egal, dass die Ukrainer dort sterben, nur weil man Recht behalten möchte gegen den Völkerrechtsbruch der Russen. Ist das ein völkerrechtswidriger Krieg? Ja, meines Erachtens ganz klar, verstößt gegen die UN-Charta, gegen das Friedensgebot der UN-Charta. Aber hat es eine Vorgeschichte? Ja. Hätte man das verhindern können? Ja, meiner Meinung nach. Und muss man es jetzt stoppen? Ja, muss man, indem man einen Waffenstillstand macht und sagt, die Konfliktparteien sollen sich wieder hinsetzen. Und da gibt es ja auch Appelle dazu. Und ich denke, wie gesagt, Istanbuler Memorandum ist Wegweiser sozusagen. Kann man genau das, was da festgeschrieben war, als Grundlage nehmen? Ich weiß es nicht. Die militärischen Gegebenheiten sind jetzt eher zum Nachteil der Ukraine, als es im Frühjahr 2022 war. Also noch mehr Gebietsverluste und so weiter. Aber die Russen sagen ja, sie haben kein Interesse an Gebieten. Als klar, größtes Land der Welt könnte es sein, dass sie jetzt nicht unbedingt auf Landmasse aus sind. Aber was sie gesagt haben, das Sicherheitsbedürfnis der Ukraine, ja, aber es gibt eben auch ein Sicherheitsbedürfnis der Russen. Und in der internationalen Politik ist es wichtig, dass man einen Interessensausgleich macht, weil sonst kommen wir ja nicht überein. Wenn Sie ein Interesse A haben und ich habe ein Interesse Z, dann müssen wir doch zusammenkommen und einen Ausgleich finden und ich nicht sagen, ich werde unbedingt Z durchsetzen und Sie unbedingt A durchsetzen. Und das sind halt diese Störer meiner Meinung nach, also diejenigen Ideologen, die meinen, man dürfe keinen Diktatfrieden jetzt akzeptieren, Russlands. Ja, es geht aber nicht um einen Diktatfrieden. Diejenigen, die von Diktatfrieden sprechen, die wollen eigentlich einen Siegfrieden gegen die Atommacht Russland. Sie sind nicht interessiert an einem Frieden. Sie wollen weiter Benzin in dieses Feuer gießen und weiter an diesem Krieg festhalten, weil sie Recht behalten wollen. Und das finde ich halt unmenschlich, diese Politik. Und es, weil sie gesagt haben, bringt nicht weiter eine Verteufelung der NATO. Also ich kann nur einladen, das Buch zu lesen. Es geht nicht um die Verteufelung der NATO. Es geht darum, schlicht zu sagen, was ist. Und weil ich da einfach nur ganz sachlich Bilanz ziehe über die NATO, weshalb es auch den NATO-Verteidigern schwerfällt, da Kritik zu finden an dem Buch, weil ich da einfach nur aufschreibe, was die NATO macht. Also ich ziehe da Bilanz. Es geht nicht um die Verteufelung. die NATO verteufelt sich selber mit ihren Taten. Das ist ja meine These. Und deshalb verliert sie ja immer mehr an Ansehen. Und beim Thema, was hatten wir noch, diese Bunker und so, da bin ich überfragt. Also ich kann das nicht bestätigen. Mir liegen keine Informationen vor, ob es da Bunker gibt unter dem Flughafen Bär oder dem Kanzleramt. Mir, also das, was ich weiß, ist, dass es keinen Bunker gibt da unter dem Flughafen Bär. Es gibt ja so ein Gremium im Bundestag, da sind nur ganz wenige Leute da drin, für den Fall im Kriegszustand sind dann diese Personen, die werden dann von den Fraktionen entsandt und dann da gehören die Regierungen dazu und so, die können dann in einen Sicherheitsbereich, ich habe es aber wirklich vergessen, wo das war. Ich wurde mal gefragt von der Linksfraktion, ob ich da hingehen möchte, also ob ich da berufen werden möchte in diesen Kreis. Da habe ich gesagt, ja, kann ich meine Familie mitnehmen? Nein. Dann hat sie gesagt, ja, was soll ich denn dann da? Also wenn man da alleine ist. Also ich habe das abgelehnt, aber es gibt so ein Gremium und die werden dann in so einen Sicherheitsbereich gebracht. Ich nehme an, eben, das ist ein Bunker, ich weiß jetzt nicht mehr, wo es war, ist schon lange her. Aber ich hatte daran kein Interesse. Aber es stimmt natürlich, es gibt einen geheimen Deutschlandplan, der wird Zug um Zug umgesetzt. Nämlich, und das ist das, was Boris Pistorius nennt als Vorbereitung für Kriegsfähigkeit und Kriegstüchtigkeit Deutschland. Und dazu gehört eben auch die Offensive in den Bildungseinrichtungen, die Schulen für den Krieg fit zu machen. Was genau Sie damit meinen, bleibt ihr Geheimnis offensichtlich, wahrscheinlich Bundeswehr an Schulen zu bewerben und so weiter. Dann die Geschichte mit dem Gesundheitssystem, dass die Unternehmen Reservisten melden sollen und so, das ist auch, gehört alles zum Deutschlandplan und natürlich auch die Straßen und die Infrastruktur fit zu machen für den Fall eines Kriegsfalles. Es ist gut, wenn die Infrastruktur instand gesetzt wird. Ich meine, in Dresden ist die Carola-Brücke eingestürzt. Der Bund hat kein Geld dafür, aber Geld für Waffengeschenke. Und wichtig wäre nur, dass man das für die Menschen machen würde, auch im Friedensfall und nicht jetzt unbedingt für den Kriegsfall das organisiert. Und da war ja auch das nochmal mit den mit den Rüstungsexporten. Ja, also dieser Wegfall, also die Ukraine hat ja auch mit dazu beigetragen, dass generell Rüstungsexporte in alle Welt wirklich explosionsartig gestiegen sind. Wir haben, wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, haben wir einen Rekord von rund 12 Milliarden oder über 12 Milliarden waren das letztes Jahr, das erste Mal so viel, dass Rüstungsexporte, Waffenexporte, Kriegswaffenexporte, 2/3 davon sind Kriegswaffenexporte, in alle Welt geschehen, was vorher eigentlich alles undenkbar gewesen ist eigentlich. Jetzt zum Beispiel auch Bundeskanzler Scholz war ja kurz vorher da, Äthiopien zum Beispiel und auch ein anderer afrikanischer Staat, wo es ein Waffenembargo gab, da gibt es jetzt eine Lockerung in der Ausfuhrbestimmung in Deutschland, um dort Dual-Use-Güter, die auch militärisch genutzt werden können, mehr dorthin zu exportieren. Auf jeden Fall wächst halt sozusagen das. Und ich finde, das ist eben nicht nur ein gebrochenes Versprechen der Ampelregierung, die ja angetreten sind, weniger Rüstungsexporte zu machen und ein Rüstungsexportkontrollgesetz, um diese Reduzierung hinzubekommen, sondern es geht auch darum, dass man die Kriege weltweit ja nährt mit deutschen Waffen damit, also Stichwort auch Gaza und Libanon. Und zum Abschluss vielleicht den Begriff des Nihilismus. Also ich glaube, dass es eher eine notwendige Kategorie ist, um überhaupt das Bewusstsein zu schaffen für Menschen, was eigentlich läuft. Also und warum man eben zum Krieg gedrängt wird und am Ende zu einem Weltkrieg, weil das einfach verständlicher ist für viele Menschen, wie es hier läuft. Das als Kategorie.
Ja, ganz herzlichen Dank.